Audio Now.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von unserem Podcast Ideen für eine bessere Welt. Ich bin wie immer Yvonne Adamek und sitze, wie vermutlich ganz viele andere Eltern gerade hier in Deutschland, mit einem schulpflichtigen Kind zu Hause, das mal mehr und mal weniger gerne seine ganzen Hausaufgaben erledigen möchte. Denn schulfrei in Zeiten von Corona bedeutet ja leider nicht gleichzeitig auch Ferien. Schade eigentlich. Es muss weiterhin gelernt werden, nur eben von zu Hause. Das Homeschooling, zu dem wir alle momentan gezwungen sind, ist jedoch für viele Eltern und Schüler nicht nur eine technische Herausforderung. Es geht auch um völlig neue Formen des Lernens und des Sich-Organisierens, die wir hier alle so bislang in Deutschland noch gar nicht kannten. Um herauszufinden, wie wir uns da am besten durchmanövrieren können und vor allen Dingen die Nerven behalten, Kinder und Eltern gleichzeitig, habe ich mit Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, gesprochen. Sie gibt uns nützliche Tipps, wie das Lernen zu Hause gelingen kann und wie wir Eltern und Kindern hervorragend und vor allen Dingen ohne große Streitereien durch diese Krise kommen können. Frau Hoffmann, schön, dass das mit unserem Telefongespräch geklappt hat. Ich freue mich sehr, Sie hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Jetzt, wo der Unterricht halt eben nicht mehr ganz normal live im Klassenverbund stattfinden kann, welche Möglichkeiten habe ich denn da eigentlich jetzt zu Hause als Eltern und Kinder, vielleicht sogar noch mit Homeoffice im Rücken, mich da irgendwie vernünftig zu organisieren? Also hilft es, wenn ich mir einen Zeitplan erstelle oder wie kriege ich das am besten hin, dass ich meine Kinder da auch so ein bisschen motivieren kann?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, Regeln zu vereinbaren. Das ist auch eine zeitliche Rahmung, also dass man mit den Kindern, mit den Jugendlichen abspricht, zu welcher Zeit sie sich ihren Schulaufgaben oder ihren Übungsaufgaben widmen. Mhm. Das sollte relativ nicht ganz starr sein, aber doch relativ fest. Und was, glaube ich, sehr schwierig ist, ist zu versuchen, den Schulalltag zu simulieren. Also eher sich zu einigen, das kann ja zwischen 9 und 12 sein, da widmen wir uns den Hausaufgaben und dann auch auf die Selbstständigkeit der Kinder setzen. Denn ich glaube, das ist dann, wenn man neben der Homeoffice und den Sorgen, die man sonst noch in dieser Zeit hat, sich noch permanent nebendran setzt und die Aufgaben kontrolliert, das ist für die Nerven nicht gut.
Einer meiner Söhne ist auch Gott sei Dank erst in der 2. Klasse, da hält sich der Stoff ja immerhin noch in Grenzen. Aber wie viel Betreuung muss denn eigentlich von Seiten von uns Eltern sein? Also muss ich wirklich daneben sitzen oder ist es vielleicht besser auch zu sagen, komm, du machst jetzt hier mal deine Aufgaben, ich mache meine Aufgaben und wenn du Fragen hast, dann sag mir einfach Bescheid.
Oder dann zu sagen, versuch das jetzt erstmal und nachher zeigst du mir, was du gemacht hast. Das ist wichtig, dass man sagt, ich gucke nicht permanent, sondern erst, wenn du was zustande gebracht hast. Dass man auch die Kinder dazu anhält, sich das auch etwas zu strukturieren, zum Beispiel ein Lerntagebuch zu führen. Also da aufzuschreiben, was habe ich jetzt heute gemacht, was ist liegen geblieben. Da auch reinzuschreiben, das hat mir Schwierigkeiten gemacht. Die Aufgaben, die mir die Schule da gegeben hat, da bin ich nicht klargekommen aus dem und dem Grund. Und dann tatsächlich, wenn es da Schwierigkeiten gibt, auch Kontakt zu den Lehrkräften aufnehmen.
Das mit dem Lerntagebuch finde ich tatsächlich eine sehr schöne Idee. Aber wie mache ich das denn zum Beispiel, wenn mein Kind noch jünger ist? Also vielleicht sogar jetzt erst in der 1. Klasse. Ist das dann sowas, was man dann auch am Ende von so einem Tag zusammen machen kann, um das nochmal so zu rekapitulieren?
Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten des Protokollierens. Man kann das zum Beispiel als, dieses Kind kann das erzählen und man kann das als ein Sprachmemo aufnehmen. Mhm. Dann kann man das abtippen oder auch nicht oder einfach als Audiodatei sich speichern. Oder das Kind kann was dazu malen, was es schon gemacht hat oder das tatsächlich bildlich darstellen. Aber es ist auch möglich, das einfach mit dem Kind zu besprechen, dann so eine Art Portfolio anzulegen, wo man die Arbeitsergebnisse, wenn die analog sind, abheftet. Und wenn das was online ist, kann man ja auch einen Screenshot ausdrucken, damit das Kind sieht, aha, ich hatte jetzt gar keine Lehrerin, die da stand und mir gesagt hat, sondern ich konnte selbst was machen und habe auch was geleistet. Und ich glaube, das gibt eine Struktur und kann ja auch was sein, wo man dann drauf zurückgreifen kann.
wir, und ich weiß es auch von anderen Eltern, haben zum Beispiel schon jetzt gerade in der ersten Woche, so langsam sickert es ein, immer die Diskussion gehabt, dass ja jetzt Ferien seien. Einfach schön lange Osterferien.
Ja, das muss man den Kindern klar machen, dass ja die Ferienzeit noch nicht begonnen hat und man deshalb trotzdem lernen muss, auch wenn jetzt die Schule nicht stattfindet. Das ist, stelle ich mir auch relativ schwierig vor. Gerade, ich glaube, im Pubertätsalter noch ein bisschen schwieriger, aber man muss ihnen klar machen, dass man ja auch ein bisschen lernen drin bleiben muss. Es gibt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, spielerisch zu lernen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt gerade im zweiten Schuljahr, da ist ja das 1x1 ganz groß, dazu kann man Memory basteln und dem Kind sagen, eine Anleitung geben, so kann man das basteln, auf Karton oder so ausschneiden. Und wenn du das fertig hast, dann spiele ich das auch mit dir. Weil im 1x1 sind wir hoffentlich als Eltern ein bisschen besser als die Kinder, aber im Memory sind die Kinder besser. Das heißt, es gleicht sich dann auch ganz gut aus.
Viele fühlen sich ja jetzt von diesen Aufgaben, die da per E-Mail oder auch auf Lern-Apps so reinrieseln, doch relativ überfordert. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, weil man erstmal denkt, oh Gott, wie sortiere ich das? Wie sollen wir das alles in eine Woche packen? Kann ich da rausfiltern? Also wie gehe ich da vor, wenn ich jetzt erstmal diesen Wust an Aufgaben vor mir liegen habe?
Ja, also am besten ist das wirklich mit dem Kind zu besprechen, was das Kind meint, was es schaffen kann und dann vom Interesse auszugehen. Also man muss ja dann tatsächlich nicht den Schulalltag simulieren, wenn der dann so aussieht, aha, ich mache jetzt eine Stunde Deutsch und die nächste Stunde ist Mathe, sondern man kann auch mal sagen, heute machen wir nur Mathe und bleiben wir wirklich an einem Problem dran. Das sehe ich als einen Vorteil. Viele Reformschulen gehen ja schon in diese Richtung, dass sie Unterricht blocken oder über einen längeren Zeitraum ein Thema behandeln und dann das nächste und nicht mehr so nach einem 45-Minuten-Takt immer wieder was anderes machen. Das ist dem Lernen ja gar nicht zuträglich. Und wenn es wirklich zu viel ist und man das auch merkt, dass man das nicht schafft, würde ich immer Rücksprache mit den Lehrkräften halten und sagen, also das, wir bemühen uns da und das Kind bemüht sich auch, aber das ist so in der Situation, in der wir sind, nicht zu schaffen. Da ist dann weniger auch manchmal mehr.
Also dann nicht jetzt hier noch daneben sitzen und extra Druck ausüben. Das geht dann wahrscheinlich eher nach hinten los, dass man dann noch, dass die Kinder dann noch weniger Lust haben, eigentlich ihre Aufgaben zu erledigen.
Ja, man muss sehen, die Kinder kriegen ja auch mit, was da los ist. Und das ist eine sehr besondere Situation. Und die machen sich auch Sorgen. Man darf jetzt nicht mehr raus spielen gehen oder sich mit seiner Peer Group treffen und Spaß haben. Das macht auch Kummer. Und die Eltern sind angespannt. Die wissen zum Teil auch nicht, wie es weitergeht beruflich. Und in der Situation kann man einfach nicht sich so ein Ziel setzen, tatsächlich jetzt alles danach zu lernen. Und da muss man ganz offen mit der Situation umgehen. Und ich denke, die Lehrkräfte sind auch Eltern zu einem großen Teil. Sie haben auch alte Eltern vielleicht, auf die sie Rücksicht nehmen müssen. Sie versuchen das so gut es geht zu organisieren, aber es ist für die Lehrkräfte auch eine neue Situation. Und ich glaube nur im Dialog, dass man sagt, das ging jetzt von Elternseite und das geht nicht. Nur in diesem Dialog können wir lernen, wie wir mit so etwas umgehen.
Also einfach so ein bisschen für sich selbst, die Kinder und eigentlich alle Beteiligten so den Druck rausnehmen, indem man einfach darüber spricht.
Genau. Also schon sagt, du musst jetzt lernen und es gibt auch einen Rahmen und ich erwarte was von dir und ich will auch mit dir tatsächlich so ein Portfolio oder ein Lerntagebuch nachgucken. Man kann ja am Wochenende sagen, so, jetzt gucken wir mal auf die Woche. Das hilft den Kindern schon, sich selbst zu regulieren. Nicht zu viel, dass so viel von außen an Druck kommt, sondern dass viel auch von den Kindern selbst an Verantwortung kommt. Und das kann man üben. Das ist am Anfang vielleicht nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil dann lernen sie auch was für ihr späteres Leben und ihr Lernen, wenn sie da in die Verantwortung genommen werden.
Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade wenn man auch den Kindern so ein bisschen was erklärt und das geht so zwischen den Eltern und den Kindern hin und her und die dürfen vielleicht sogar selber Vorschläge machen, wie sie sich organisieren können, dass man das dann ganz gut auffängt. Was bei uns auch ganz gut klappt, ist tatsächlich, wenn wir uns noch weitere Angebote, die jetzt über die schulischen Aufgaben hinausgehen, zur Hilfe nehmen. Also das ZDF hat ja jetzt so verschiedene Bildungssendungen für Kinder von verschiedenem Alter irgendwie rausgesucht und oder diese Anton-App, mit der ja vielleicht jetzt auch gerade viele Schulkinder arbeiten. Was halten halten Sie von diesen digitalen Angeboten, um auch nochmal so ein paar neue Facetten zu Hause zumindest dazuzugeben?
Also das finde ich eine sehr gute Sache. Es gibt wirklich auch tolle Angebote, auch von Lernspielen. Also ich habe ein paar ausprobiert auf unterricht.de. Also so, ich habe ja auch mal irgendwann mal Abitur gemacht und so ziemlich alles vergessen in Mathe und habe dann gedacht, ich mach mal wieder so irgendeinen Kurs zu Funktionen und zu quadratischen Ergänzungen, wo ich überhaupt nicht mehr drüber wusste. Also ich war jetzt mehr so oberes Mittelmaß in Mathe, also nicht ganz schlecht. Ich hatte da auch kein Problem direkt, aber es war nicht so ich bin da nicht besonders talentiert. Und ich war ganz erstaunt, dass ich in meinem hohen Alter da noch was lernen konnte und da Spaß dran hatte. Und dann dachte ich, ja, gerade dieses, da wurden die Sachen, die man falsch gemacht hat, dann auch nochmal in einer anderen Aufgabe verpackt, wiederholt. Und das fand ich total toll. Ich war da ganz begeistert und war da auch tatsächlich gut beschäftigt und habe gedacht, ja, wenn es mir jetzt so in meinem Alter noch Spaß macht, ist es vielleicht tatsächlich eine gute Sache. Und ich denke auch, Filme zu gucken, es gibt auch viele aus den Naturwissenschaften sehr gute YouTube-Erklärungen zu physikalischen Phänomenen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall bereichernd. Das muss man nur als Eltern ein bisschen vorstrukturieren und dann auch gucken, taugt es wirklich was?
Ich finde das gerade auch eigentlich fast eine tolle Situation, dass man sozusagen auch nochmal ganz anders Bildung mit den Kindern üben kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel viel mehr Zeit im Alltag wirklich so Geldsachen zum Beispiel zu rechnen oder wir gucken uns im Garten ein bisschen was genauer an. Jetzt gibt's ja schon die ersten Insekten und so und gucken dann zusammen bei Wikipedia, wie funktioniert das denn eigentlich? Jetzt trotz all dem Stress und der Probleme, die uns jetzt diese Corona-Zeit auch macht, ist das vielleicht auch eine Chance für uns, dass wir Lernen vielleicht nochmal so ein bisschen anders angehen können?
Ja, also ich denke, die Chance besteht schon. Also die wird natürlich unterschiedlich ausgeprägt sein, je nachdem, wie meine Situation ist. Also manche trifft es härter und andere können das auch eher nutzen. Aber ich glaube, es ist einfach mehr Zeit, da genauer hinzugucken und auch mehr nach den Interessen der Kinder zu gehen. Und ich glaube, es ist auch eine Chance, dass Kinder und Jugendliche lernen, dass sie auch selbstständig etwas machen können und dass sie auch eigene Ideen einbringen können. Und ich glaube, es ist auch für die Lehrkräfte eine Chance zu sehen, wie kann ich jetzt auf diese Ferne umgehen? Und ich glaube, es ist da auch eine Chance, nochmal mit Eltern anders in den Dialog zu gehen.
Ja, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen gespannt. Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, dass freie Schulen ja eh so ein bisschen anders auch mit dem Thema Lernen und Bildung und Informationsaufnahme bei Kindern so generell umgehen. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt, ob normale Regelschulen da vielleicht auch noch irgendwelche Learnings, um es mal so zu sagen, irgendwie rausziehen werden, vielleicht sogar für den eigenen Unterricht.
Ja, also es gibt ja auch viele staatliche Schulen, das weiß man ja vom Schulpreis, die andere Wege gehen, die sehr auf die Selbstständigkeit und auf das offene Lernen Wert legen. Diese Kinder, die diese Schulen besuchen, werden es jetzt ein Stück weit leichter haben. Also ich war selbst an der Schule tätig. Wir haben nach Pensenplänen gearbeitet. Also die hatten 3 Monatspläne und es gab immer Einführungsstunden. Und dazwischen haben die in Gruppen, alleine oder zu zweit selbstständig gearbeitet. Und die haben jetzt auch ihre Pläne und die arbeiten da weiter, weil sie gewöhnt sind, auch selbstständig zu arbeiten und sich die Arbeit zu strukturieren. Diese Kinder haben es natürlich leichter, als wenn ich so einen klassischen Unterricht habe. Aber ich glaube, dass jetzt die Lehrkräfte einen anderen Umgang zum Teil auch lernen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Also wie anders mit ihnen in Kontakt treten. Also es ist schon eine Chance, dass man dann sich Gedanken macht, wie kann ich die Kinder und Jugendlichen noch selbstständiger machen oder wie kann ich mit ihnen ganz anders arbeiten. Also die Chance besteht auf jeden Fall.
Mein Sohn meinte letztens, er müsse ja irgendwie gar nicht jetzt jeden Tag so viel machen, weil im Grunde genommen ist ja auch wurscht, ob dann danach die Osterferien kommen oder ob er das jetzt alles macht, weil wir können ja in den Osterferien eh nicht wegfahren, da kann er auch noch jeden Tag so ein bisschen Mathe und Deutsch machen. Das wäre ihm ja total egal.
Ich finde das sehr klug von dem Kind, weil es ja, weil die machen oft sehr, sehr gute Vorschläge, wenn man dann wirklich nicht wegfahren kann und man kann das etwas entspannen, das Ganze, ist das eine gute Sache. Also wenn ein Kind das selber vorschlägt, wir wissen ja nicht, wie lange diese Ausgangsbeschränkungen gehen. Und dann ist den Aktivitäten ja, sind ja Grenzen gesetzt, wenn ja auch alles zu ist. Und ja, dann ist es gut, wenn man dann weiterhin eine Struktur beibehält und dann jetzt keinen so großen Stress macht und stattdessen sich das besser rhythmisiert. Also das finde ich einen sehr klugen Vorschlag.
Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Das werde ich ihm sagen, dass er da einen tollen Vorschlag gemacht hat. Da wird er sich freuen. Ich weiß aber nicht ganz, ob er sich da vielleicht auch nur rausreden wollte. Das zeigen dann die nächsten Wochen.
Ja, das ist dann spannend, ja.
Ja. Aber noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Struktur. Seit ewig Zeiten ist ja auch in der Diskussion die Frage, fangen Schulen nicht eigentlich viel zu früh an? Sollen wir uns da mehr nach dem Biorhythmus von Kindern und uns allen irgendwie richten? Und das Schöne ist ja jetzt, also wir schlafen immer nicht komplett aus, aber einfach schon länger. Wir schlafen fast 2 Stunden länger als normalerweise unter der Woche. Ich habe aber das Gefühl, dass dadurch auch jeder von uns weniger angespannt ist. Ist das auch was sinnvoll ist, dass man auf den Biorhythmus des Kindes schaut? Also gerade bei Jugendlichen, die fangen ja oft auch erst später am Tag an, wirklich ja vernünftig lernen zu können und so.
Das ist absolut sinnvoll. Das ist ja auch eine Chance, dass man jetzt diese Freiheiten hat, weil im Prinzip richtet sich der Schulanfang nicht so sehr nach dem Biorhythmus der Jugendlichen. Ich spreche jetzt mal so von Pubertierenden, bei denen ist das so auffällig, sondern es richtet sich nach dem Arbeitsbeginn der Eltern. Die Kleinen sind ja oft schon morgens ganz quirlig, so zum Leidwesen aller anderen. Aber ich habe auch früher im 7., 8. Schuljahr unterrichtet, wenn man da so und die Schulen beginnen noch vor 8 und man kommt da rein. Also die Gesichter will man wirklich nicht sehen. Um 9 ist es wirklich schon besser. Da guckt man die lieber an. Und das ist wirklich eine Chance. Und da kommt auch mehr bei raus. Also ich denke, man sollte, es ist sowieso eine schwierige Situation, dann sollte man jetzt alle Vorteile, die man jetzt mal gerade haben kann, die sollte man auch wirklich ausspielen. Und dazu gehört, gerade Pubertierende ausschlafen zu lassen.
Das finde ich tatsächlich einen sehr schönen Gedanken. Ist es denn jetzt für Sie, wie gehen Sie denn Sie sind ja Vorstandsmitglied in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Wie gehen Sie denn zurzeit mit diesem Thema um? Also wird das bei Ihnen viel diskutiert, was man vielleicht tatsächlich auch in Zukunft daraus ableiten kann?
Ja, wir sind damit konfrontiert, dass ja jetzt viele Lehrkräfte über digitale Medien mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren müssen. Und da kommen so Themen auf wie nochmal eine Dienst-E-Mail oder auch Schulclouds, die nicht zusammenbrechen, wenn sie zu viel benutzt werden. Und auch, wie kann man die Kommunikation aufrechterhalten? Ich habe von einem Kollegen gehört, dass er morgens, der ist Fachlehrer, dass er da hunderte von Mails hat, wo die Gymnasialschüler ihm Fragen stellen zu den Aufgaben, die er gestellt hat und dass er da überhaupt nicht mehr fertig wird. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie kann man das noch umsetzen? Ja, es ist wirklich die Frage, wie können wir digitale Mittel in unserer Schule und in unserem Konzept sinnvoll einfügen und nutzen als Unterstützung und Ergänzung? Und das war lange Zeit so ein bisschen, lief an manchen Schulen ganz extrem gut, an manchen ein bisschen zu gut. Also das war zu digital, würde ich sagen. Und da jetzt so das Maß zu finden, die Diskussion haben wir ein bisschen so langsam angegangen und die beschleunigt sich jetzt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil wir haben den Digitalpakt, der ein bisschen schwach ausgestattet ist. Aber jetzt nimmt das Ganze ein bisschen Fahrt auf. Wie kann man analoges und digitale Medien besser in einem Gesamtkonzept verbinden? Und jetzt werden sich Lern-Apps angeguckt, wo viele Lehrkräfte gar nicht hingeguckt haben. Manche schon. Also das war sehr bunt, wie der Umgang mit dem Ganzen. Aber jetzt ist es ein Thema und das finde ich erstmal ganz gut.
Irgendwann muss das ja mal vorbei sein. Was glauben Sie, was nach dieser Zeit wirklich hängen bleiben kann für uns alle?
Ja, positiv würde ich sagen, dass man auch auf die Entfernung lernen kann, dass man Kindern sehr viel mehr zutrauen kann, als man es eigentlich gemeinhin tut. Negativ, es werden sich solche sozialen Ungleichheiten, die man jetzt schon hat in der Schule, die werden sich verschärfen, weil tatsächlich nicht alle Kinder ein Elternhaus haben, das sie unterstützen kann. Viele haben existenzielle Probleme, enge Wohnraum, überhaupt keine funktionierenden digitalen Endgeräte, keinen Raum, wo man ruhig lernen kann. Und diese Unterschiede, die werden sich verstärken. Und da hoffe ich, dass es dann eine Diskussion über dieses gesamte Thema sozialer Ungerechtigkeit, nicht gleicher Lebensverhältnisse, dass diese Diskussion noch rüberschwappt in die Nach-Corona-Zeit und wir uns da auch mehr Gedanken nochmal über Bildungsgerechtigkeit auch machen.
Das ist überhaupt gut, dass Sie das noch angesprochen haben. Tatsächlich diese Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich gar nicht so gut zu Hause ausgestattet bin? Also wir haben jetzt das Glück, weil wir halt, mein Mann und ich beide im journalistischen Bereich arbeiten, dass wir natürlich, wir haben Rechner zu Hause, wir haben einen Drucker zu Hause, was ja, glaube ich, auch schon einfach viele nicht haben, weil man im Alltag ja gar keinen Drucker braucht. Kann ich da auch als Eltern in den Dialog mit Lehrern gehen, wenn ich sage, das ist alles schön und gut, aber irgendwie bei uns funktioniert das gar nicht so richtig mit Apps und allem? Können Sie mir vielleicht auch einfach Material vor die Tür legen? Oder wie könnte man sowas lösen?
Ja, da tatsächlich müssen dann analoge Möglichkeiten vorgehalten werden. Weil man kriegt jetzt so schnell nicht Spenden hin, also irgendein Tablet, einen Drucker. Aber auch das wäre eine Form von Nachbarschaftshilfe. Ich hoffe halt einfach, dass die Eltern, die da Schwierigkeiten haben, sich nicht schämen, sondern ganz offen ihre Probleme ansprechen. Weil das ist ja nicht ihre Schuld, dass es so ist. Und dass es dann auch Hilfsbereitschaft gibt, da auszuhelfen. Und ich glaube, da müssen Lehrkräfte auch Kontakt, man kennt ja die Schüler, die Probleme haben, den Kontakt ein bisschen enger gestalten. Fragen, was brauchst du, was könnt ihr helfen? Und da auch tatsächlich proaktiv handeln. Also das würde ich mir wünschen.
Jetzt haben wir ja auch viel über positive Auswirkungen, die das haben kann, gesprochen. Aber besteht da jetzt auch, wenn eben Kinder zum einen unterschiedlich motiviert zu Hause lernen und einfach unterschiedliche Bedingungen vorfinden, dass vielleicht einmal Eltern einfach mehr Zeit und mehr Möglichkeiten haben, andere weniger. Es ist natürlich wahrscheinlich auch die Gefahr, dass je länger das dauert, dass die Unterschiede im Wissen, wenn die Kinder hinterher wieder zusammenfinden, dann auch wirklich noch größer und auffälliger werden, als sie vielleicht im Klassenverbund jetzt schon sind? Oder sagen Sie, das lässt sich gut auffangen?
Nee, das wird ein Problem sein, das aufzufangen. Also ich glaube, man muss tatsächlich dann nochmal, wenn die Schule nochmal anguckt, nochmal genau hingucken, was ist da hängen geblieben und mit den Schülerinnen und Schülern tatsächlich sprechen, wie war das denn? Also ich glaube, man muss das mit ihnen nochmal reflektieren und dann auch, wenn welche sagen, ich konnte da gar nicht lernen, bei uns lief 24 Stunden lang der Fernseher und ich hatte keine Ruhe, dann muss man denen auch was anbieten. Und ich glaube, das wird eine große, große Herausforderung auch für die Schulen, ob sie die Mittel haben, die Unterstützung dafür bekommen. Aber gesamtgesellschaftlich müssen wir darüber reden und die Schulen müssen da auch unterstützt werden, diesen Schülerinnen und Schülern, die da Schwierigkeiten hatten, was anzubieten.
Thema Abitur. Ja, es geht so wirklich ja jetzt im ganz schnellen Tempo auf die letzten Prüfungen zu. Haben Sie da einen Lösungsansatz, was Sie empfehlen würden, wie man da jetzt am besten vorgehen kann?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Flickenteppich. Die Vorschläge auch jetzt von den Kultusministerien reichen von ein Zeugnis auszustellen ohne die Prüfung, weil der große Teil der Noten ist ja schon erbracht in den Kursen. Mhm. Also, dass man auf dieser Grundlage ein Zeugnis aufstellt, bis zu Verschiebung oder Nachholen von Prüfungen gibt es alle Vorschläge. Und ich glaube, wir haben zwei Problemfälle. Das eine ist der Föderalismus, dass die Prüfungstermine sehr unterschiedlich liegen. Das heißt, es sind einige, die auf der gleichen Linie liegen, so ungefähr, und andere sind aber sehr viel früher oder sehr viel später. Dann gibt es ja auch schon von Ministerien den Vorschlag mit dem vorläufigen oder Notzeugnis oder einfach ein Zeugnis auf der Grundlage der erbrachten Leistungen. Also es geht sehr weit auseinander. Und ich glaube, wir haben ja den Anspruch, dass die jungen Menschen kein Jahr verlieren, dass sie also ins Studium oder in die Ausbildung gehen können. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Die wichtigen Sachen sind, kein Jahr soll verloren gehen. Sie haben ja bis jetzt gearbeitet, die jungen Menschen. Und das andere, es muss eine gegenseitige Anerkennung der Abiturleistungen zwischen den Bundesländern geben, egal zu was sich jetzt das Kultusministerium jeweils entscheidet. Und das kann auch sein, dass man ein Zeugnis ausstellt, ohne die Prüfung gemacht zu haben, wenn diese Ausgangsbeschränkungen weiter bestehen. Weil wir können nicht nur, um jetzt diese formale Prüfung aufrechtzuerhalten, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gefährden. Also da muss man einfach pragmatische Lösungen finden, aus meiner Sicht.
Frau Hoffmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich fand das super spannend und ich glaube, ich werde heute als erstes Mal oder diese Woche dieses Lerntagebuch ausprobieren. Ich fand, das klang nach einer schönen Sache. Und vielen Dank für die vielen interessanten Gedanken zu dem Thema. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und dass Sie gut durch diese Zeit kommen.
Gleichfalls, das wünsche ich Ihnen auch und Ihrer Familie.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Tschüss. Und lieber Hörer und lieber Hörerin, wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann lass uns gerne ein paar Sterne da. Oder wenn du noch Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge hast, gerne in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schicken an podcast@hügge-magazin.de. Und News zu unseren Extra-Folgen findest du immer auf unserer Seite hügge.magazin auf Instagram. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Hallo da draußen. Das Coronavirus sorgt seit Tagen dafür, dass viele Menschen ihr Zuhause nicht verlassen können oder sollen. Das bringt natürlich einige Probleme mit sich. Viele dieser Menschen sind jetzt auf Hilfe von außen angewiesen. Viele andere Menschen sind bereit, diese Hilfe zu leisten. Damit die Hilfe genau da ankommt, wo sie gerade gebraucht wird, haben wir, die Quarantänehelden, die Website www.quarantänehelden.org gebastelt. Man kann sich dort mit der Mailadresse registrieren und genau angeben, wo man wohnt und was für Hilfe man braucht. Als Helfer oder Helferin kann man dann nachschauen, ob es in der eigenen Umgebung Anfragen von Hilfesuchenden gibt. Ein Klick und alles Weitere kann telefonisch oder per Mail abgesprochen werden. Egal ob Einkauf, eine Runde mit dem Hund oder ein Paket abholen, jede Anfrage ist möglich. Wir sind Menschen und in Zeiten der Not helfen wir uns. Du willst ein Teil davon werden und auch ein Quarantäneheld sein? Dann schau auf der Website vorbei und los geht's.
Audio Now.